Hallo und herzlich willkommen zu unserer 59. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner. Ja, und heute geht es um Soziotherapie, eine wichtige und sinnvolle Hilfeform für schwere, betroffene, psychisch kranke Menschen. Leider wird der Begriff oft unscharf verwendet. Ganze Einrichtungen nennen sich Soziotherapien, sind es aber nicht im Sinne der genauen Definition, die es eigentlich für diese Therapieform gibt. Sie ist nämlich mittlerweile im deutschen Sozialgesetzbuch konkret definiert. Dort finden wir, was darunter zu verstehen ist und wer Soziotherapie erhalten darf und welche Kostenträger es da gibt und wie die Therapie stattzufinden hat. Um diese Frage, was Soziotherapie ist und wie das funktioniert, darum soll es heute gehen. Und wir können im Laufe der Folge heute genau diese Fragen auch klären, weil das Ganze in der Krankenversicherung als Leistung der Krankenversicherung definiert ist und im Sozialgesetzbuch 5 klar geregelt ist. Und dass das so ist, das haben wir maßgeblich einer Person zu verdanken, einer Pionierin oder vielleicht darf ich sagen der Pionierin der Soziotherapie. Ja. Ich wollte es gerade sagen, die heute bei uns zu Gast ist, wo wir zu Gast sind.
Genau, wir sind mal wieder rausgefahren, wir haben einen Ausflug gemacht. Wir sind hier in Köln-Hürth.
Oder genau. Köln ist ab zu Köln?
Na? Hürth? Nee, Hürth. Ist
in
gar,
Hürth, genau.
Wir sind in Hürth, ganz Hürth, genau. Ich habe nur gedacht, das ist in der Nähe von Köln, ja. Stadtteil. Ja, unser Gast ist nämlich Frau Dr. Schreckling. Und wir werden die Fragen zur Soziotherapie, die Werner eben angerissen hat, gleich mit ihr besprechen. Und ich kenne Frau Dr. Schreckling schon aus der Anfangszeit der Soziotherapie und auch aus meiner Anfangszeit. Als ich Berufsanfänger war, ganz klein, so vor über 30 Jahren, habe ich Frau Dr. Schreckling mehrmals in Hamburg gehört, auf einem damaligen Sozialpsychiatrie-Kongress, der hieß Forum Rehabilitation. Und ich muss sagen, ich habe sie auch sehr bewundert, weil sie war eine Kämpferin für eine Leistung und sie hat es geschafft, das habe ich noch in Erinnerung, diese Leistung sogar beim gemeinsamen Bundesausschuss als Regelleistung zu verankern, weil sie das gemacht hat, weil sie das beschrieben hat, weil sie die Daten dazu geliefert hat, sodass selbst ein Bundesausschuss, der eigentlich nie Geld ausgeben will, zähneknirschend sagen musste, okay, das muss was Gutes sein, das wirkt, das hilft, deswegen finanzieren wir das auch. Also ich freue mich jetzt nach über 30 Jahren, Sie hier persönlich oder begrüßen zu dürfen oder dass wir hier sind, dass ich nicht im Publikum sitze als junger Ergotherapeut, heute bin ich ein alter Ergotherapeut. Und hallo Frau Dr. Schreckling, schön,
hallo,
dass wir hier sind.
Hallo, dass wir Sie hier haben. Dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Und wir wollen einfach wissen, erstmal, was ist es genau? Sagen Sie einfach mit Ihren Worten, Ihr Baby Soziotherapie. Worin besteht das?
30 was Jahre später.
Ja, sehr gerne. Also Pionierin ist vielleicht alles ein bisschen übertrieben, aber immerhin zu Lebzeiten hat man es geschafft, diese MEM-Besoldungsziffer in den Bewertungsausschuss, Honorarausschuss einzubringen.
EBM nochmal kurz, das ist dieser
einheitlicher Bewertungsmaßstab für die erbrachten ärztlichen Leistungen, wo man nach Aussagen von Verwaltungsleuten also 3 Lebensalter für braucht.
Um
das
da
ist dann doch gelungen. Ja. Und im Grunde, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mich hat natürlich total geärgert, dass man im ambulanten Bereich so wenig Möglichkeiten hat. Also dieser Grundsatz ambulant vor stationär wurde immer vollmundig geprägt, aber nie ausgeübt. Mhm. Und das andere war, ich bin auch nur ein Mensch, ich wollte meine Arbeitszufriedenheit ganz schlicht. Also nur mit unzufriedenen Patienten umgeben zu sein, das ist kein gutes Gefühl. Und das ist eben doch schön, auch heute noch trifft man beim Einkaufen oder überall Patienten, die sagen, ach wie schön und mir geht's gut. Und das finde ich, ist eigentlich noch viel wichtiger als die Ziffer. Aber
nur das richtig verstehe. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind ja Psychiaterin.
Und Neurologin.
Als Psychiaterin und Neurologin wollten Sie Ihre eigene Arbeitszufriedenheit verbessern, indem Sie sich Möglichkeiten schaffen wollten, Dinge verordnen zu können, die Sie beruflich, fachlich als sinnvoll erachten. Sie haben das Gefühl, gehabt. Da gab es, ich kann so wenig machen als Psychiaterin, ich kann nur Medikamente verordnen, ich möchte mehr tun, ich möchte mehr sinnvolle Sachen, mehr Werkzeuge an der Hand haben, um meinen Patienten helfen zu können.
Und ich erinnere, da haben Sie damals sogar eine Sozialarbeiterin zum Beispiel, glaube ich, eingestellt, das war so ein, und damit haben Sie überhaupt mal sichergestellt, dass Schwerkranke, Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung überhaupt zur psychiatrischen Behandlung gekommen sind. Das ist ja einer der Gedanken. Und das muss man ja erstmal machen. Also, dass man selber hingeht als Fachärztin in der Praxis und sagt, ich stelle mir jetzt hier eine Sozialarbeiterin ein, probier mal aus, wie das ist, wenn die Patienten, die die Termine sonst immer absagen, wenn die begleitet. Und wenn das funktioniert, verhindere ich ja Schlimmeres, nämlich zum Beispiel einen Krankenhausaufenthalt, eigentlich spare ich sogar Geld, dann will ich natürlich auch als Ärztin oder als, wenn ich das jetzt mal sage, die Sozialarbeiterin macht da Soziotherapie, dann will ich natürlich diese Leistung auch vergütet haben.
Ja, in der Tat, so ist das. Ich habe mich zunächst völlig amputiert gefühlt als Fachärztin Neurologie, Psychiatrie, weil ich außer den Medikamenten überhaupt kein Instrument in der Hand hatte. Und über Anregungen von anderen, von Soziologen auch, haben wir ein Projekt erstellt, daraus dann die Ergebnisse, dass eben die Schwerkranken im ambulanten Bereich zu finden sind und keine echte Nachsorgemöglichkeit haben. Und meine Idee war dann, also außer der Arbeitszufriedenheit, aber das macht schon was aus, dass man eben den Schwerkranken eine Brücke baut, praktisch vom Behandlungsmodus in den Nachsorgemodus, also Teilhabebereich. Ne? Also von der Behandlung immer begleitet mit dem Arzt und einer dritten Person, dem Sozialarbeiter, in ein festes, umschriebenes, gefestigtes soziales Umfeld. Und das hat einfach funktioniert. Aber der Weg war natürlich schon ein bisschen steinig, wie Sie gesagt haben. Und geschafft haben wir das eigentlich durch einige Projekte zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und mit einem Soziologen von der MH, also Medizinischen Hochschule Hannover, der gut in dieser Thematik bewandert war. Und es waren insgesamt 3 Projekte, die immer gezeigt haben, dass Erfolge in der Behandlung dann bestehen, wenn neben dem Ärztlichen auch das soziale Umfeld zum Tragen kommt. Also erst Behandlung und dann Eingliederungshilfe. Ja, das war so die Idee, aber das ging eigentlich schrittweise so nebeneinander her und erst im Nachhinein hat man dann realisiert, ja, funktioniert ja.
Und heute, also 30 Jahre später, sprechen wir ja von Teilhabe, Inklusion. Vor 30 Jahren waren das gar keine gebräuchlichen Worte. Ja, also wir wussten, was gut ist, ja, oder Sie wussten, was da gut ist, was fehlt. Ne, aber der Fokus war damals noch sehr viel biologischer gewesen, jetzt außer bei Ihnen. Ne? Also ich sag mal, vor 30 Jahren, das Forum Rehabilitation war ja so fast der Gegenkongress zum großen DGPPN-Kongress in Berlin. Und es war trotzdem auch ein großer Kongress gewesen, und wo sich quasi die Sozialpsychiatrie getroffen hat, wo Sie denn Ihre Arbeiten präsentiert haben und auch die neue Regelversorgung am Ende.
Ja. Realisiert man dann alles erst später, Learning by doing, und es hat auch Spaß gemacht und eigentlich ist das dann das biopsychosoziale Modell, ne, was überall propagiert wird. Ja. Das haben wir dann halt einfach mal umgesetzt.
Schon vorher schon gelebt.
Die Klientel ist sehr zufrieden, kann ich mal sagen, bis heute.
Bis heute, genau. Das ist jetzt eine Regelleistung. Das heißt, ich würde normalerweise mal sagen, jeder Arzt, jede Ärztin kann das verordnen, aber sie braucht eine extra Zulassung, wenn sie es tut. Sie muss, glaube ich, schon nachweisen, dass sie überhaupt einen Kooperationspartner hat, der es anbietet. Ja. Habe ich jetzt so als Detail eben noch mal gelesen bei der KBV. Aber grundsätzlich ist es eine SGB-5-Leistung. Ja. Es ist klar geregelt und jede Ärztin kann das verordnen, die das für geboten hält, die das für hilfreich hält. Das heißt, dagegen gibt es auch eine Regelung im SGB-5, was die Leistungserbringer anbetrifft. Aber vielleicht kommen wir mal auf die Patientin. Wer kann es überhaupt bekommen? Ja. Also klar sind natürlich schwer psychisch kranke Menschen. Wovon ist das abhängig? Ist das von Diagnosen abhängig, von einem schweren Grad? Oder kann die Ärztin oder der Arzt einfach sagen, das passt hier, das machen wir?
Ja, auch das ist eine historische Entwicklung. Also initial war natürlich alles ganz, ganz eng geschnürt. Ja. Nur schwerstkranke, psychisch erkrankte Menschen. Egal, also vorwiegend Psychosen, Bipolarerkrankungen, alles andere war praktisch schon ausgeschlossen. Alterskranke überhaupt nicht, weil denke halt logischerweise, wenn eine Krankenkasse eine Behandlung bezahlt, dann heißt das der Weg zur Gesundung, was natürlich beim alten Menschen nicht stimmen kann.
Ja.
Da ist der Erfolg, dass der Gesundheitszustand erhalten bleibt.
Ja.
Aber das konnten die Krankenkassen nicht so einsehen.
Ja.
Und damals gab es diesen GAF, den berühmten GAF,
Global Assessment of Functioning Scale.
Wir verlinken den in den Shownotes, garantiert. Und wir hatten den, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gehabt.
Ja, also, GAF kam schon mal vor.
Also die uns öfter hören, ich sag mal, das ist so eine Schätzskala in so 10er-Schritten.
Für den Schweregrad.
Für den Schweregrad.
Sehr Pi mal Daumen.
40 müsste man schon haben. Was dann drunter ist, ist natürlich schwerstkrank. Und 10 ist dann, was weiß ich, Suizid oder...
Genau.
Ja.
Jedenfalls, das war...
Und wir sind jetzt auf jeden Fall noch 90 hier.
Ja,
würde ich mal so sagen, ja.
Aber ich sage das immer so schmunzelnd, wenn ich das erwähne. Also wenn einer einen GAF-Score von 83 hat, dann ist das komisch, weil das halt eine echte Schätzskala ist, diese 10er-Schritten. Also man sollte da...
Das war so die Methode Pi mal Daumen.
Das ist schon Pi mal Daumen.
Aber es ist natürlich, die Kassen müssen ja einen Schätzwert zumindest haben.
Und es ist auch beschrieben, was jede einzelne Stufe ist. Also das ist schon operationalisiert. Wie gesagt, wir verlinken das. Und die müssen einen GAF-Score haben von maximal 50, glaube ich. Ab 40 wäre besser.
40,
sollte sich nicht auf die 50 zubewegen, die Menschen. Und eine schwere psychische Erkrankung, das war halt klassisch damals die Psychose, die Schizophrenie im Wesentlichen, sage ich mal, und affektive Störung, das Bipolare, wo man wusste, das sind auch Menschen, die quasi chronisch lange krank sind, das Gesundheitswesen nutzen und halt dann auch tatsächlich vielleicht auch nicht zur Behandlung kommen oder die Behandlung nicht so wahrnehmen, wie sie ihnen hilft.
Krankheitseinsicht,
genau.
Aber es war schon auch Voraussetzung, dass der Kranke also kommunikationsfähig und absprachefähig ist.
Dass er die Leistung nutzen kann. Dass
er
überhaupt in der Lage ist, die Leistung zu nutzen, dass er hingeht sozusagen.
Ja,
das ist so ein bisschen wie beim betreuten Wohnen. Ne? Wenn der Soziotherapeut kommt, muss er schon die Tür geöffnet bekommen. Ne? Das nützt denn nichts, wenn
also,
ich...
Ja, das ist alles so...
Ich kenne es nicht genau. Ist es denn so, dass es aufsuchend ist? Ich weiß es gar nicht.
Also unser Anspruch war, zumindest initial, absprachefähig und kommunikationsfähig, was sich erst langsam entwickeln muss.
Mhm.
Außer Erfahrung ist es nicht so einfach, einem Kranken Soziotherapie anzubieten.
Ja.
Ich habe das mehrfach besprochen. Dann habe ich gemerkt, das sind Widerstände, mache ich es mal anders und habe den nächsten Termin kombiniert mit dem Sozialarbeiter.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ach, wissen Sie, der Mitarbeiter ist gerade mal da. Den können Sie doch jetzt mal kennenlernen.
Ah,
und dann habe ich die bekannt gemacht und bin gegangen.
Mhm.
Und das hat eigentlich immer funktioniert, weil ein Nicht-Doktor ist nicht so einschüchternd, sage ich jetzt mal. Ich bin ja nun weiß Gott nicht einschüchternd, aber man hat eben immer das Problem, dem Doc kannst du aber nicht alles sagen. Das
also man mindestens mal Respekt, sage ich mal. Ist vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender mit dem, gerade auch im psychiatrischen Bereich, was man erzählt, weil man ja immer den Sorge hat, da wird dann vielleicht was draus gemacht oder sowas. Ne? Das kenne ich aus der Ergotherapie auch. Ich erzähle ja immer die Anekdoten, dass die Patienten in der Ergotherapie, weil sie nicht denken, dass das was Ernsthaftes ist, immer viel mehr zeigen als in der Visite. Ich habe meine Ärztin in der Visite immer nicht beneidet, weil die quasi immer Patienten gesehen hat, die
Respektpersonen, die brauchen wir dann
völlig in der Visitenmodus waren.
Aber das hat dann immer funktioniert, diese Kombination. Dann haben wir uns zu dritt wieder getroffen und haben einen Behandlungsplan aufgestellt. Und da also immer mit allen Beteiligten, Patient, der Doc und der Sozialarbeiter.
Ja.
Und das wurde auch verschriftlicht. Und es sind auch 3 Formulare, die man ausfüllen muss. Also ich musste die Verordnung machen und der Sozialarbeiter den Behandlungsplan und der Patient muss natürlich auch unterschreiben. Also es war alles schon geordnet, Gott sei Dank, muss ja auch sein. Und strengste Schweigepflicht, das war also schon klar. Mhm. Wobei ich natürlich eigentlich, was meine Kollegen nicht so richtig genutzt haben, ich habe immer mehr erfahren als das, was der Patient mir sagt. Und ich habe schon auch viele Hausbesuche gemacht, aber der Sozialarbeiter natürlich sehr, sehr viel mehr und wusste dann, wie das Milieu ist oder Lebensumstände wurden geschildert, die ich nicht erfragen konnte, weil der Patient die nicht gesehen hat oder nicht haben wollte.
Darüber jetzt verstehe ich so langsam, wieso Ihre Arbeit dadurch auch interessanter wurde. Ja. Sie haben plötzlich gesehen, wie der Mensch lebt und was für eine Wohnung diese Person hat und so.
Barrieren und Förderfaktoren, das hatten wir bei der stationsäquivalenten Behandlung, hat das auch die Ärztin oder der Arzt damals erzählt, dass das erste Mal verstanden hat, warum was nicht geht, weil er die Nachbarn gesehen hat.
Solche einfachen Dinge, ne? Oder was der Arzt nicht wissen oder nicht sehen soll. Und natürlich alles unter strengster Schweigepflicht. Ja, aber ich konnte ja dann von dem Herrn erfragen, was sagen Sie mal, wann stehen Sie denn auf? Und wie ist es denn, wie verbringen Sie die Abende mit Bierchen oder wie auch immer? Also man konnte das einfach zum Wohle des Patienten nutzen, dass man auch Informationen über die Lebensgewohnheiten oder Lebensumstände des Patienten einfach hatte. Auch Suizidgefährdung. Also das war schon ein großes Thema. Und die Krisen, also die Patienten, die wir dann nachher auch in der Tagesstätte hatten, die sind nie mehr stationär behandelt worden. Ja. Das war nicht notwendig. Wahnsinn. Weil auch die anderen Patienten, die ja auch eine gewisse Laufbahn schon hatten, dann kamen dann zu mir und haben gesagt, hören Sie mal, der Herr Müller, der redet so komisch, da müssten Sie mal gucken. Die haben das dann auch gemerkt, die haben gegenseitig auf sich aufgepasst und man konnte immer frühzeitig intervenieren und wie gesagt, also Klinikaufenthalte waren dann nicht mehr erforderlich. Das war ja das Positive an der Statistik.
Jetzt wissen wir ja auch, dass Kostenträger uns zuhören, ne? Also Kostenträger aufgepasst, ne? Wir wissen, ihr guckt aufs Geld, das Geld ist knapp. Also tatsächlich, auch das ist mein Erleben ja auch oft, wenn wir eine gute ambulante Behandlung hinbekommen, dann sparen wir richtig Vermögen, weil stationäre Behandlung ist unglaublich teuer. Das heißt, wenn Sie erzählen können aus Ihrem Berufserfahrung, dass dann stationäre Behandlung bei diesem Klienten nicht mehr nötig gewesen ist, dann sind das Tausende, die an Geld gespart wurden. Und dann ist das relativ egal, ob das Soziotherapie, ich sage jetzt mal, 60 Euro die Stunde kostet oder was auch immer. Also das ist dann überhaupt kein Aspekt. Ich weiß, dass es auch eine Regelung gibt, glaube ich, dass man, wie viele Einheiten man haben kann. Das ist, glaube ich, festgelegt auf ein Jahr.
120 im Jahr.
120
ist
im Jahr,
aber egal, ob man jetzt 10 pro Woche braucht oder 10 im Monat oder 5 im Vierteljahr. Das wird alles dem Krankheitsbild halt zugeordnet. Mhm. Aber 120 ist das Ende. Und da muss ich sagen, war auch schon auch meine Arbeit, dass man dann bei 100 überlegt, wie soll oder wie kann es denn weitergehen.
Zum Beispiel ambulant betreutes Wohnen oder sowas.
Zum Beispiel dann folgt, Überleitung in eine andere Betreuungsform, eine andere Wohnform, was auch immer. Denn also eine ärztliche oder medizinische Behandlung ist ja schon auch immer überwacht oder begrenzt. Mhm. Und es wird nach dem Erfolg gefragt. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es so Schwerkranke, wo man das nicht kann. Dann muss man gucken, ob man vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr überbrücken kann und muss das neu beantragen. Ja. Wir haben diese Kranken, die kann man nicht einfach weg.
Ja. Und sie verursachen woanders noch viel, viel mehr Geld. Das muss einem ganz klar sein. Ja. Also selbst wenn man jetzt feststellt, nach 120 Einheiten, die Soziotherapie hat den Menschen jetzt nicht dazu geholfen, vielleicht gesünder zu werden, aber dann weiß man doch, dass es vielleicht noch eine andere Begleitungsform braucht, damit man zum Beispiel wieder den stationären Aufenthalt, das ist ja die Höchststrafe für das Geld, sage ich mal, und für die Menschen ist es auch unangenehm, sage ich mal, beides ersparen kann.
Ja. 120 Einheiten, nur zum Verständnis. Das sind
in 3 Jahren.
In drei Jahren.
Aber man kann
innerhalb von einem halben Jahr verbrauchen oder man trifft sich nur alle 14 Tage, dann hält es entsprechend länger.
Muss man halt gucken, dass man nicht, wie soll ich jetzt mal sagen, dass man auch dem Patienten so die Möglichkeit gibt, drüber nachzudenken, wo kann das hinführen? Mhm. Was kann jetzt anders werden? Komme ich regelmäßig in die Tagesstätte? Kann ich eventuell einen Anlauf nehmen für eine Behindertenwerkstatt? Mhm. Dass man guckt, wohin geht der Weg? Mhm. Das finde ich schon ganz wichtig, weil andererseits ist es sonst einfach eine Betreuungsform, die vielleicht vor sich hindümpelt.
Also das ist halt nicht, es ist halt keine Betreuungsform, nein, sondern es ist halt eine Therapie mit einem Ziel, sogar mit einem Zielplan am Anfang, dass man den sogar vereinbart zu dritt. Das haben Sie schön beschrieben, das ist auch die Grundlage dafür. Und dass man, wenn man sagt, man hat eine gewisse Kontinuität, das ist auch was, was man in der psychiatrischen Versorgung sicherlich als Wunderwaffe immer mal neu entdecken kann, menschliche Kontinuität, vielleicht eine Soziotherapeutin und eine Psychiaterin über 3 Jahre, mit der man gemeinsam einen Schritt des Weges geht und dann aber trotzdem entscheidet, und wie geht's jetzt weiter? So, Betreuung wäre jetzt bis zum Lebensende, kommt jetzt vielleicht einmal alle 14 Tage jemand vorbei, das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, entweder es geht danach besser und wieder alleine, das ist oft ja auch so, dass das dazu führt, dass die Menschen dann doch wieder Dinge alleine machen können, weil der Weg geübt wurde,
Eigenständigkeit
wieder gefördert wurde.
Oder man findet eine Betreuungsform, wie zum Beispiel ambulant.
Ja, betreutes Wohnen.
Assistenz in der eigenen Häuslichkeit heißt es heutzutage.
Okay, Assistenz in der eigenen Häuslichkeit. Okay, mein Gott.
Wobei man eben nicht zu sehr betreuen soll. Also Ziel ist immer so eigenständig erhalten, wie Sie genau gesagt haben, oder wiederherstellen. Weil das ist eigentlich für die Betroffenen viel dankbarer. Wenn ich
bin immer so konkretistisch. Therapieeinheit sind 45 Minuten.
Nach meiner Einschätzung,
45 Minuten.
Okay.
Und, für den Arzt, das ist gar nicht so, das war überhaupt nicht kompliziert, weil die meisten Fachärzte haben ja irgendein Heim in Betreuung oder eben eine Tagesstätte oder arbeiten mit betreutem Wohnen zusammen.
Und dann dürfen das, wenn das der Fall ist, darlegen.
Und das ist eigentlich alles. Da braucht man nicht mehr. Und 2015 ist es ja so ein bisschen angepasst worden, dass man auch den Schweregrad nochmal neu definiert hat und auch Krankheitsbilder und auch die Verordner. Also inzwischen können ja auch sozialpsychiatrische Ambulanzen verordnen, Psychologen, Psychotherapeuten. Die Einstufung ist eigentlich jetzt nicht mehr nach Diagnose und ICD-10, sondern eher nach Funktionsstörung.
Okay, also ICF-mäßig orientiert.
Kranke? Ja, das ICF, International Classification of Functioning. Es hört sich mega an, ist ja aber eigentlich relativ einfach zu gestalten, eben die Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten sind noch vorhanden und welche müssen trainiert werden oder sollen wieder erlangt werden. Und damit hat man auch ein anderes Diagnosespektrum natürlich, die vorher alle durch den Sieb gefallen sind. Also eben Schwerkranke, die nicht aufstehen. Also von schwerer Depression bis auch multimorbid erkrankt gibt es natürlich auch die ganzen internistischen
Suchterkrankungen
zusätzlich. Ja, Alterskranke glaube ich nach wie vor in dem Sinne nicht. Es sei denn, viele Alterskranke sind tatsächlich psychotisch. Die haben den Verarmungswahn, Verfolgungswahn. Ja. Also dann ist das auch nicht Thema.
Die Berufsgruppe, haben Sie eben schon genannt, die das macht, haben Sie automatisch von Sozialarbeitern gesprochen? Das ist wahrscheinlich die Hauptberufsgruppe, die in der...
Wir
haben ja die Soziotherapie-Richtlinie verlinkt und die ganzen gesetzlichen Grundlagen. Aber ich glaube, es gibt doch ein paar mehr Berufsgruppen. Weißt du es noch zufällig, Andreas?
Also ich weiß, dass es ja vereinzelt auch schon mal Ergotherapeutinnen machen, habe ich gehört, kenne aber keine, also von daher ohne Gewähr. Also ich glaube, man muss ja eine besondere Qualifikation noch zusätzlich erwerben, dass man quasi das, man muss erstmal einen Grundlagenberuf haben aus dem psychiatrischen Versorgungsbereich, und ich höre jetzt immer mehr auch raus, dass im Zusammenhang mit der Community Mental Health Nurse, also mit einer neuen Variante der psychiatrischen Krankenpflege, auch da zumindest, ich sage das jetzt mal so ein bisschen abschätzig, Begehrlichkeiten bestehen, auch Soziotherapie anzubieten.
Also aber Krankenpflege habe ich, glaube ich, auch gelesen. Das ist auch einer der Berufe neben der Sozialarbeiterin.
Die ambulante psychiatrische Krankenpflege. Ne? Über Pflege wird das abgerechnet mit einem.
Die gibt es ja auch, klar. Die wollen wir jetzt abgrenzen, auf jeden Fall zur Soziotherapie.
Aber auch, du meinst.
Ist aber eben zeitgetaktet, ne? Ja. Die psychiatrische Krankenpflege sind 45 Minuten und die normale Krankenpflege sind 15.
Ich weiß, welche Berufe zugelassen sind.
Also Krankenpflege, psychiatrische Krankenpflegekräfte könnten auch Soziotherapie erbringen.
Genau, das wollte ich sagen. Ja,
ne?
Welche sind die Berufe? Also wesentlich Sozialarbeiter und Krankenpflegekräfte, die diese Qualifikation erwerben können.
Ja. Diese Kombination ist schwierig. Der Sozialarbeiter hat natürlich das gesamte SGB, das Gesetzbuch im Kopf.
Ja, klar.
Und
ja,
da ist die Wege, die man gehen muss. Mhm.
Ja.
Das andere, Ergotherapie hat mehr den Zuwendungscharakter, Pflege auch. Also es ist ein Geben und Nehmen.
Ja, also wir wollten es nur der Vollständigkeit halber sagen. Es ist nicht so ganz präzise festgelegt, die Berufsgruppe, aber wir verlinken die Richtlinie. Da steht es dann auch drin, genau. Es gibt gewisse Freiheitsgrade, würde ich mal sagen. Aber es gibt auch gewisse klare Voraussetzungen, die man erbringen muss, damit man die Leistung in der Regelversorgung erbringen kann. Jetzt sitzen wir ja hier. Ich gucke jetzt so ein bisschen schon auf die Uhr. Wir nähern uns schon fast dem Ende. Das ist ja eigentlich ist das ja ein geniales Angebot. Das muss man mal ganz klar sagen. Es ist ein geniales Angebot. Und dieses geniale Angebot ist auch noch in unserem System sogar noch ressourcensparend, also weil wir wissen, jeder verhinderte psychiatrische Krankenhausaufenthalt oder überhaupt Krankenhausaufenthalt spart ein unendlich Mehrfaches an Geld. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das eine Leistung? Vor 30 Jahren bin ich damit ins Berufsleben gestartet und ich habe jetzt nirgendwo den Boom erlebt. Also ich denke, ich erzähle das auch immer in allen meinen Fortbildungen, dass das gibt. Sagt dann aber schon immer mit der Einschränkung, ja, findet ihr eher nur in größeren Städten wie in Berlin oder in Düsseldorf kenne ich auch einen oder in Köln vielleicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, es gibt in jedem Dorf oder in jedem Ort Soziotherapieanbieterinnen und wir erleben ja auch tatsächlich, das ist auch keine Leistung, die jetzt Fachärzte für Psychiatrie und Psychosomatik oder auch Neurologen mal so eben standardgemäß sofort auf dem Schirm haben und sich sagen, super, das ist auf jeden Fall jemand, der Soziotherapie braucht, oder? Ist doch irgendwas, was
denkt sich, glaube ich, wenn es Soziotherapeuten gibt, wenn ich die kenne, verordne ich es, glaube ich. Ich werde es wahrscheinlich nicht verordnen ins Leere hinaus, wenn ich weiß, es gibt das, was ich verordnet kann.
Aber warum der kann hat der sich Mensch das in 30 dann, Jahren nicht verbreitet? Wenn es so genial ist.
Ich denke, es hat schon mit der Besoldung und mit der Honorierung zu tun.
Das heißt, die Krankenkasse haut so wenig Geld dafür raus.
Für die Soziotherapeuten.
Für die Soziotherapeuten.
Ich kann jetzt nur sagen, wie es ganz zu Anfang
war.
Einfach so. Die Verordnung für Ärzte lag plus minus bei 18 Euro.
Für das Erstellen der Verordnung.
Für das Erstellen der Verordnung.
Alle drei Formulare oder?
Nein, das ist Verordnung.
Okay, nur die Verordnung. Okay.
Da steht die Diagnose drauf und Notwendigkeit wegen Suizidgefährdung zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es aber eben auch den Behandlungsplan und den macht der Soziotherapeut. Und das ist also so, da muss man die ganze Lebensgeschichte, klar, der Arzt muss auf Anfrage das auch wissen, wie viele Suizidversuche, wie oft stationär, wie ist die familiäre Konstellation, alleinlebend und. Aber die eigentliche Arbeit und das in Form und Worte zu bringen, das ist das Zeitaufwendige. Und damals bekam der Soziotherapeut 30 Euro. Mhm. Also ich meine, wir
glaube ich,
alle
auf jeden
gehen
Fall
ja
mehr
mit
heute.
Psychisch Kranken und auch ich heute noch.
Ja, wir wissen auch, die machen eigentlich nicht immer die Tür auf, da sitzt man und die kommen nicht immer, man hat auch Ausfallzeiten. Das ist schon
die Gespräche, die sich im Kreis drehen und das ist schon sehr mühsam und auch kräftezehrend. Ne? Aber es ist eben das wertschätzende Moment für den Patienten, der sich dann auch ernst genommen fühlt.
Ja.
Also jedenfalls, aber die Honorierung hat sich dann geändert. Aktuell weiß ich es nicht.
Also wir haben den Link in den Shownotes. Ich habe es recherchiert.
60 Minuten. Ne?
Ich habe es nicht auswendig, aber ich weiß. Ich habe
60 Minuten.
Ach, 60 Minuten sind es. Aber ich habe durchgelesen. Ich habe die Zahlen nicht mehr, aber es ist deutlich besser. Also es ist nicht so im Bereich des ambulant betreuten Wohnens, hatte ich das Gefühl.
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, es ist im Bereich des ambulant betreuten Wohnens, was auch tatsächlich auch nicht unbedingt überbezahlt ist. Das sage ich jetzt mal hier so direkt. Also diese Leistungen haben wir, und das war, sie bestätigen eigentlich meine Idee. Also meine Idee war tatsächlich, das ist tatsächlich von den Krankenkassen über viele Jahre so schlecht bezahlt worden, dass die Menschen das einfach nicht anbieten wollten.
Ja?
Also es gibt keine Anbieter dafür, weil man davon nicht leben kann. Wir kennen das ja auch aus anderen Versorgungsbereichen, schwer psychisch kranke Menschen, die kommen halt nicht zu jedem Termin oder die sind halt auch nicht immer jedem Termin stabil und dann hat man Ausfälle, die sind auch relativ
aufsuchend
hoch.
Aufsuchend auch. Zeitverlust.
Riesen Zeitverlust, den man auch nicht bezahlt bekommt, sage ich mal.
Viel Hausbesuche gemacht.
Steht dann vor der Zu- und Tür, macht keinen auf.
Ja.
Ne? Also das ist unattraktiv bezahlt worden und der deswegen hat sich das also im Wesentlichen wahrscheinlich nicht besonders verbreitet. Und wenn es keine Anbieter gibt, gibt es natürlich auch keinen Grund, das zu verordnen.
Die Frage danach, ne?
Ja. Hat es sich. Ich will ein bisschen Hoffnung machen. Ja. Also das ist mehr geworden.
Ja.
Es gibt ja auch jetzt einen Verband und der Berufsverband, der hat sich auch etwas professionalisiert. Ich glaube, der Berufsverband der Soziotherapeuten, den verlinken wir auch. Der hat eine ganz gute Homepage und die kümmern sich jedenfalls drum. Ich weiß nicht, ob sie selber machen oder vermitteln die jedenfalls die Anerkennung zum Soziotherapeuten. Es könnte so sein, dass das jetzt so langsam vielleicht so ein bisschen in Fahrt kommt, was die Saat, die sie vor 30 Jahren gelegt haben, scheint jetzt so ein bisschen aufzugehen. Es ist ja auch nicht mehr so ganz unattraktiv. Das ambulant betreute Wohnen, also Assistenz in der eigenen Häuslichkeit, wie es heute heißt, machen ja auch viele und man kann ja auch davon leben, wenn man es so ein bisschen geschickt anstellt und
gut organisiert.
Gut organisiert vor allem, klar.
Also für den Arzt ist es schon eine Arbeitserleichterung, habe ich ja gesagt. Ja. Der Arbeitszufriedenheit in erster Linie. Ja. Weil man kann eben was abgeben. Die Verordnung an sich geht schnell, aber man hat natürlich auch diese Dreiergespräche. Das muss darf man nicht vergessen. Es muss ja immer geguckt werden, wo steht der Patient jetzt, wo geht die Reise hin. Aber die Verordnung ist an sich nicht so schwierig. Ich glaube, dass manche Kollegen da so ein bisschen Angst haben, das ist zeitraubend oder ist sehr mühsam, aber das macht ja dann an sich auch der Soziotherapeut.
Eben, es muss ein Schwung kommen. Wenn es irgendwo Soziotherapeuten gibt, kennen die ihre Ärzte, die es verordnen, gibt es dann auch Kontakte, dann wird wahrscheinlich auch so eine Botschaft sein, ja, die Verordnung geht so und so, das ist jetzt nicht so kompliziert. Ja. Diese Kontakte zwischen Ärzten und Verordnern und so eine Bewegung das muss es da geben, dass es in Gang kommt.
Das ist so ein bisschen der Knackpunkt eben. Ne, dass die Verordner meinen, nee, es wird vielleicht, der Patient wird mir entzogen, dann soll die Medikamente nicht mehr nehmen, also was weiß ich, antipsychiatrisch. Oder, aber was ich sagen muss, ist, dass es schon begleitet werden muss und dass es eine begrenzte Sache ist und dass es eben die Möglichkeit ist, Behandlung und Teilhabe oder Eingliederungshilfe zu verbinden. Das ist eben, was ich immer gesagt habe, die Brücke.
Ganz wichtiges Thema. Ich muss für ihn nur fragen, wird das budgetiert? Weißt du das?
Nee, ist doch auch budgetneutral, ne? Nee. Meine ich, oder?
Es ist außerbudgetär.
Genau, außerbudgetär.
Das ist doch richtig.
Genau.
Dieses Wort musst du jetzt
aufhören. Die Verordnung ist außerbudgetär. Ja.
Also.
Es gibt noch andere Ziffern für chronisch Kranke, habe ich aber jetzt nicht.
Ja. Aber es ist auch, also eigentlich haben wir jetzt einen guten Punkt erreicht. Man muss jetzt sagen, wir haben ja Zuhörerinnen aus allen Berufsgruppen und in der Ausbildung, also auch Ärztinnen und Ärzte sind dabei, auch in der Ausbildung. Erstmal die wichtigste Botschaft, ich sage jetzt mal so von der Erfinderin der Soziotherapie, keine Angst vor der Verordnung. Ja. Das ist gar nicht so viel Arbeit, wie man denkt. Es ist außerbudgetär und man hat einen Gewinn. Also das heißt, man hat einen absoluten Gewinn, auch als Ärztin und Arzt, sage ich mal, in der Versorgung, auch in der Zufriedenheit der Versorgung. Und natürlich senden wir auch eine Botschaft an alle Sozialarbeiterinnen oder andere Berufsgruppen. Das ist ein Feld, wo man tatsächlich Erfolge gemeinsam, heute würde man sagen, interprofessionell oder multiprofessionell erzeugen kann. Das ist im ICF-Kontext schon eingeordnet. Wir hängen nicht mehr auf Diagnosen, sondern tatsächlich auch schon ICF-mäßig. Also man könnte fast sagen, ein modernes Angebot, wenn es nicht tatsächlich schon 30 Jahre alt ist. Also wir wollen so ein bisschen jetzt inspirieren, unsere Zuhörerinnen. Guckt euch das an. Wir packen das auch in die Shownotes. Werdet vielleicht Soziotherapeutin, bietet das vielleicht mit euren Einrichtungen an, qualifiziert euch weiter und auch liebe Ärztinnen und Ärzte, verordnet das auch mal, sucht euch Bittstreiterinnen für letztendlich ja auch für eine bessere Versorgung der Menschen.
Man sollte als Arzt auch die Chance nehmen, Einfluss zu nehmen auf die Krankheitsverläufe. Ich finde, das wird immer so ein bisschen vergessen.
Also das würde ich ja von einem Arzt erwarten, dass sie Einfluss nimmt auf die Krankheitsverläufe.
Aber schon, aber nicht nur mit Medikamenten, sondern eben mit zunehmendem Einverständnis für die Erkrankung, mit der Lebensweise, mit der Eingliederung, dass der Patient auch weiß, wohin die Reise geht und dass der Arzt eben das auch ein bisschen steuern kann.
Also nicht nur auf die Symptome geguckt, sondern auf die Teilhabe, die Lebensentwicklung, ganz genau. Also ein ganz moderner Gedanke. Also ich hoffe und ich glaube, dass wir haben inspiriert, mal nachzudenken. Wir packen möglichst viele Informationen in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank an Sie, dass wir heute hier Gast sein durften. Wie gesagt, es war mir eine große Freude. Seit meinem Berufsleben haben wir uns nicht mehr gesehen, seit über 30 Jahren. Und heute darf ich hier mit Werner bei Ihnen sein und Sie dazu interviewen. Auch ich, alle, die je bei mir eine Fortbildung gemacht haben, wissen das, dass ich Soziotherapie immer erwähne. Auch wenn ich sage, die Verfügbarkeit ist noch gering, leider. Wir wissen auch warum. Und Achtung, liebe Kostenträger, wenn ihr jetzt wirklich zuhört, das wissen wir auch, seid nicht so knauserig, ihr wollt Geld sparen. Also das heißt, im Sinne der Patientinnen und Patienten, die versorgt werden, seid bei Soziotherapie vielleicht auch mal ein bisschen großzügiger, damit es auch wirklich ins Fliegen kommt, 30 Jahre später. Mhm. Das hat noch viel Potenzial nach oben und ich bin gespannt, ob dann jetzt vielleicht auch die Community Mental Health Nurse, das ist ja das, wo ich das jetzt immer im politischen Berlin erlebe, die Soziotherapie entdeckt und als Teil ihres Aufgabenspektrums sieht. Wir werden sehen.
Abwarten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und schön, dass das Thema Schnittstellen mal wieder auf den Tisch kommt.
Ne? Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Wir beide versuchen, oder dieser Podcast an sich, Psychiatrie im Alltag, will ja über alle Berufsgruppen hinweg mit Angehörigen und mit Patienten, das sind ja alles unsere Hörer, genau diese Schnittstellen auch, sage ich mal, ja überwinden, diese Brücken ja bauen. Das ist ja der Grund, warum wir das machen, Informationen und auch das zusammen auch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, damit das Behandlungsergebnis gut wird.
Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ich arbeite selber in einer Einrichtung und ich werde sozusagen meinen Kollegen nahelegen, diese Podcast-Folge anzuhören, um es dann selber in meiner Einrichtung umzusetzen. Weil ich glaube, jetzt ist die Zeit reif und so ganz unattraktiv ist es nicht. Ja, weder finanziell und fachlich sowieso nicht. Das ist was sehr Interessantes. Schön. Und ich glaube, da könnte sich was entwickeln.
Jetzt sind wir bei der 59. Folge. Vielleicht können wir dann in der 70. Folge mal mit deiner Einrichtung sprechen. Ersten Schritte der Soziotherapie in deiner Einrichtung. Ja, schön. Das war die 59. Folge unseres Podcasts. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir wie immer Interesse geweckt haben für ein Thema. Und wir packen noch ganz viel in die Shownotes, wie versprochen, zum Thema Soziotherapie. Wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch gar keine weitere Folge. Danke fürs Zuhören. Hören und ja, wir hoffen, viele Menschen inspiriert zu haben, vielleicht auch wie Werner, dem Beispiel von Werner zu folgen und Soziotherapie in der eigenen Einrichtung auch jetzt zu starten oder zumindest Interesse dafür wecken.
Zu beginnen,
Aber ich finde,
starten wird noch ein bisschen dauern.
Das muss man einfach,
70. Folge.
Zur 70. Folge, das muss man dann auch in der besonderen Situation zu sagen und auch Mut zu machen. Das Vorbild von Frau Dr. Schreckling zu sehen als Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie vor 30 Jahren auch zu sagen, ich will was anderes machen, ich kämpfe dafür, ich mache das zu meinem Thema und da sieht man auch, weil das wird ja oft unterschätzt, dass es wirklich was bewegt und dass es eine Regelleistung geworden ist. Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Danke.
Danke.
Tschüss.